das hier im Münsterland. Ich komme ja aus Ostwestfalen, also in der nördlichsten Stadt in Nordrhein-Westfalen wohne ich, aus Raden. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rudi Mantler, komme so seit circa einem Jahr regelmäßig hier zum Predigtdienst und freue mich auch immer wieder hier zu sein. Habe hier auch Familie, gehöre zu den Mantlers in dieser Gemeinde, bin der Neffe, der Onkel von Philipp und der Bruder von Jakob, für die, die mich nicht kennen. Genau, ich bin immer wieder sehr froh, hier zu sein, und in diesem Jahr war ich bereits schon einige Male hier. Ich sagte das gestern zu Philipp auch schon, in den ersten 4 Monaten 3-mal, jetzt ein halbes Jahr nicht. Und das ist immer wieder auch für mich so ein Stück weit in ein Umfeld zu kommen, das ich kenne, das schon so familiär geworden ist. Und freue mich in der Tat, jedes Mal hier nach ins Münsterland, nach Borken zu fahren. Genau, wie seid ihr denn heute so hier hingekommen? Seid ihr eher so freudig? Seid ihr so eher neutral eingestellt? Oder vielleicht auch gar keinen Grund zur Freude momentan? Ich glaube, jeder kommt so mit unterschiedlichem Gemüt so am Sonntag zum Gottesdienst, vielleicht auch so heute zu dem Gottesdienst. Und ich habe auch vor einiger Zeit dieses Thema Freude aufs Herz gelegt bekommen von Gott, wo er gesagt hat, Rudi, setz dich mal mit diesem Thema auseinander. Nicht unbedingt, dass man das anderen immer weiter zu sagen, sondern dass man, damit du das mal so durcharbeitest in deinem Leben und das nur ein bisschen besser verstehst. Und genau. Und bei mir ist das seit einiger Zeit so, alle Themen, die ich immer so für den Predigtdienst bekomme, das sind auch so Themen in meinem Leben, die ich gut bearbeiten darf und durchgehen darf. Und von daher geht es heute um Freude. Und ich weiß gar nicht so, was das so mit euch macht, wenn ihr so das Thema Freude hört. Das ist ein Wort, das hört man immer wieder. Ne? Als guter Christ liest man das in der Bibel. Wir haben das heute auch gehört. Freut euch, ne? Ihr sollt euch freuen. Und ich weiß nicht, was das so mit euch letztendlich macht. Und ich glaube, wenn wir uns über Freude unterhalten und wenn wir uns über Freude nachdenken, dann sind wir meiner Meinung nach ganz, ganz schnell oder elementar bei dem Gedanken, wer ist Gott eigentlich für dich? Das hat ganz viel meiner Meinung nach mit unserem Gottesbild zu tun. Ich erzähle euch mal die Geschichte von mir. Ich bin in einem relativ konservativen Elternhaus aufgewachsen. So russlandsdeutscher Mennonitenkontext, das weiß der ein oder andere vielleicht ein bisschen einzuordnen. Und für mich war Gott immer einer, wenn ich über Gott nachgedacht habe oder das Thema Gott bei uns in der Familie zum Gespräch kam, dann war es immer so ein innerliches Zusammenzucken. So gerade stehen. Und wenn ich Gott als Person beschreiben müsste, dann wäre Gott, ist Gott für mich immer einer gewesen, der ist streng. Der ist so ein bisschen grimmig. Der ist aber auch gleichzeitig immer bedacht und sehr, sehr seriös. Wenn ich ihn hätte anziehen müssen, na gut, dann das lassen wir mal lieber. Aber Gott, hatte ich immer den Eindruck, ist so eine Art Kontrolleur. Der schaut so von oben herab auf uns und der schaut immer auf mich. Wenn ich ihm einen Blödsinn mache, dann sagt er, ha Rudi, so nicht. Und dann war immer gleich der Zeigefinger im Spiel. Das war mein Gottesbild, mit dem ich so aufgewachsen bin. Und in die Kirche, in die ich damals mitgehen musste, in die Gemeinde, wenn man da reinkam, dann war nichts mehr mit Lachen. Da war es ruhig, bedächtig, ernst. Man hatte die Freude, aber so eine tiefe Freude, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. Wir haben die tiefe innere Freude. Und er ballte so die Faust. Und das war für mich als Kind schon immer unattraktiv. Und irgendwann, als ich mündig genug war, mich als 12-Jähriger dagegen zu entscheiden, dann fiel es mir leicht, auch das zu tun. Ich dachte, in diesem Umfeld habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Und so vergingen die Jahre ins Land und Anfang 20 hatten wir bei uns in den 90er Jahren im Ort eine, damals hieß das noch Evangelisation, ich weiß gar nicht, wie man diese Veranstaltung heute so nennt, aber ich weiß nicht, der ein oder andere von euch kennt wahrscheinlich noch Pro Christ. Kennt ihr das? Pro Christ und Ulrich Pazani. Und das war so ganz, ganz neu in dem Ort, in der Region, wo ich war. Und das war damals schon eine Online-Veranstaltung. Also Digitalisierung gab es schon vor 30 Jahren. Und das war eine Veranstaltung bei uns in der Stadt, in dem zentralsten Gebäude in der Stadt. Es hatte nichts mit Kirche zu tun. Das war da waren die Hützenfeste und alle möglichen Feiern. Und da war diese Pro-Christ-Veranstaltung. Und ich wurde da eingeladen, mit hinzugehen. Ich dachte, naja, geh mal hin, weil hatte auch mit dem weiblichen Geschlecht zu tun. Und ich fand das da, wollte da auch, da, vielleicht ging da was für mich. Und dann ging ich da mit. Und ich kam damals in diese Veranstaltung Ich ging da mit dem Mindset, mit meinem Gottesbild rein. Das ist wieder so eine christliche Veranstaltung. Ach, das fühlt sich nicht gut an. Irgendwie so diese griesgrämigen, immer langsam, lange Reden, die du nicht verstehst und irgendwie alles immer so stocksteif. Und da wollte ich nicht hin, aber naja, ich hatte ja andere Ziele. So, und dann bin ich da hingegangen, kam dort in diese Veranstaltung und war erstmal geschockt. Ich war positiv geschockt. Da waren Menschen, die haben gesagt, schön, dass du da bist. Da waren Menschen, die lachten dich an. Da waren Menschen, die waren cool angezogen, so ganz normal. Nicht besonders irgendwie. Und da war einfach eine Atmosphäre voller Wärme. Da war Lachen, da war Freude. Und der Prediger, der Ulrich Pazzani, der hatte auch Witze in seiner Predigt. Und alle lachten und man hat verstanden. Und das war so ein schönes Gefühl. Und ich saß da und dachte, wow. Ich bin dann noch sechs weiteren Treffen gegangen und der Grund meines ursprünglichen Kommens ging gar nicht mehr dahin. Und das war für mich so ein richtiger Gamechanger gewesen, wo ich dachte, ey, Gott kann ganz anders sein. Und das Gottesbild, das ich ursprünglich eingepflanzt bekommen habe, muss nicht unbedingt das einzige sein. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich dann ein halbes Jahr später für Gott entschieden habe, weil ich parallel eine Gemeinde kennengelernt habe, die so ganz anders war als das, was ich bis daher kannte. Menschen, die strahlten, Menschen, die lachten, Menschen, die wirklich etwas hatten, was ich nicht hatte. Freude. Und das war richtig, richtig schön. Und das hat mich letztendlich zu Gott geführt. Und wenn wir über Freude nachdenken, achso, ich habe ja eigentlich eine schöne Folie mitgebracht. Ja, genau. Dann müssen wir darüber nachdenken, wer Gott eigentlich ist. Und das möchte ich im ersten Teil machen und uns einfach ein paar Bibelverse vor Augen führen, dass wir das nochmal richtig verinnerlichen. Gott ist der Ursprung der Freude. Gott ist kein Kontrolleur, kein grimmiger Kontrolleur, der auf uns guckt und immer das nur im Blick hat, ob wir was richtig oder was falsch machen. Gott ist der Ursprung der Freude. Psalm 43, Vers 4, möchte ich mal vorlesen. Dort heißt es unter anderem, dass ich komme zu Gottes Altar, zum Gott meiner jubelnden Freude, steht dort. Ich komme zum Gott meiner jubelnden Freude. Und dich mit Zitterspiel preise, Gott, mein Gott, also in den Lobpreis gehe mit den Instrumenten, die man damals hätte. Heute würde man sagen, dass ich mein Gott meiner jubelnden Freude und ich komme mit meiner E-Gitarre und was auch immer zu dir und lobe dich, mein Gott. Ich meine, es ist eine richtige Herausforderung zum Gott meiner jubelnden Freude. Und ich war echt ganz schön perplex, als ich das gelesen habe. Und wenn ich so auf mich gucke, dann denke ich, wie ist denn das eigentlich? Jubelst du über Gott? Da habe ich mich gefragt, wann jubel ich denn so richtig? Was sind die Momente, wo ich so richtig abgehe, wo ich so richtig Freude habe, wo ich so richtig jubel? Und ich muss eingestehen, dass es meistens dann, wenn mein Fußballverein gewinnt oder ein Tor schießt oder ich irgendwie mal irgendwas mir kaufe, was ich vielleicht sonst nicht gekriegt hätte oder irgendwie so. Und es ist auch okay, dass ich mich darüber freue. Aber ich musste mich eingestehen und sagen, nein, ich bin in der Regel nicht derjenige, der morgens aufwacht und erstmal richtig jubelt darüber, dass ein Kind Gottes ist. Ich meine, da steht doch hier, Gott meiner jubelnden Freude. Und das hat für mich wenig mit tiefer innerlichen Freude zu tun. Sondern hey, ich freue mich über Gott. Und ich jubel darüber, dass ich ein Kind Gottes bin. Und gerade in den heutigen Zeiten, gerade in den Zeiten, in den herausfordernden Zeiten, ist es doch gut zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Herrscher dieser Welt, zu des Universums. Ich gehöre zu dem, der da alles gemacht hat. Der Gott meiner jubelnden Freude. Und wie so schön, dass ihr den Lobpreis immer nach der Predigt habt, das können wir nachher immer so richtig, richtig, richtig üben im Lobpreis und sagen, hey Gott, wir jubeln dir zu. Wir freuen uns, dass wir deine Kinder sind. Wir freuen uns, dass du unser Gott bist. Psalm 16, Vers 11 sagt uns, und wo du bist, Gott, da hört die Freude nie auf. Ich meine, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben noch nicht im Himmel und wir haben unsere alltäglichen Herausforderungen. In der Tat. Und wir sind mal mehr freudig und mal weniger freudig. Und manchmal haben wir gar nicht die Freude. Und viele Menschen haben gerade in der Herbstzeit so gut wie gar keine Freude, die vielleicht auch krankheitsbedingt ist und in Depressionen und was weiß ich, irgendwo in schwierigen Zeiten reinkommen. Aber dieser Bibelvers sagt, in der Gegenwart Gottes, also da, wo du bist, Gott, da hört die Freude nicht auf. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dann sind wir in einem Umfeld, wo es Freude pur gibt. Was heißt das denn von uns? Was heißt das denn letztendlich für uns? Wenn wir bei Gott sind, wenn wir die Verbindung zu Gott halten, wenn wir in Gottes Gegenwart sind und uns diese Gegenwart bewusst machen, weil sie ist ja immer da, sie ist nie mal weg oder mal da, sondern sie ist immer da, dann sind wir automatisch in seiner Freude. Da kann nur Freude sein. Und es ist eine wichtige Wahrheit ist, da wo Gott ist, in Gottes Reich, ist Gottes Reich ist kein Reich von Depression und von Traurigkeit. Wichtig, ich sage nicht, dass Christen das nicht haben und dass es nicht Teil dieser Welt ist. Absolut. Gleichzeitig heißt das für mich, in Gottes Gegenwart gibt es Lösungen für diese Probleme. In Gottes Gegenwart gibt es Heilung für diese Probleme. In Gottes Gegenwart ist Freude und diese Freude nimmt allen Schmerz, alle Traurigkeit, alle Dunkelheit, weil Gottes Licht, von uns. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verinnerlichen dürfen. Und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, und das würde ich euch auch wirklich als Gemeinde und als Kirche immer mit auf den Weg gehen. Es ist wichtig, wenn Menschen in unsere Gegenwart kommen, in unsere Veranstaltungen kommen, dann ist es doch echt wichtig, dass sie hier das spüren, warum wir hier sind. Wir sind hier in Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart ist Freude. Und das hat mich damals zu Gott gezogen. Da kam ich irgendwo rein, die Menschen waren freudig. Und ich spreche hier nicht von Grinsebacken und dass wir uns einfach nur einen vorlächeln und im Innerlichen gar nicht irgendwie freudig sind, sondern ich spreche von authentischer Freude. Wo Menschen, die ihre Challenges, die ihre Herausforderungen im Leben haben, aber tief innen drin wirklich wissen, ich gehöre zu Gott, ich bin hoffnungsvoll, ich bin grundsätzlich positiv und das strahle ich aus. Und ich bin sicher, wenn wir Christen das viel, viel mehr in unserem Leben zur Entfaltung kommen lassen, dann werden die Menschen nur noch so kommen, weil die ganze Welt das sucht. Mir hat mal ein Arbeitskollege vor Jahren mal gesagt, ich wünschte, ich wäre noch mehr ein Zeugnis, dass ich das mehr öfter hören würde. Irgendwann sagte mal jemand zu mir, ich kann deine positive Einstellung eigentlich kaum aushalten. Das ist immer so positiv. Ja, und dachte, ja, genau das ist es ja auch. Ich habe auch allen Grund dazu. Auch in den schwierigsten Zeiten habe ich den Grund dazu. Matthäus 25, Vers 21. Dort geht es halt um das Gleichnis des Verwalters, der Gaben, Talente verteilt und erstmal so schaut, wie gehen die Leute damit um. Das ist halt auch ein Bild von Gott über uns. Und dort heißt es, da sagt der Verwalter dann am Ende, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet und ich will dir viel anvertrauen. Ich glaube, wir kennen die Geschichte. Und worauf ich hinaus will, ist der letzte Satz. Dort heißt es, kommt herein zu meinem Freudenfest. Und das ist ein Bild vom Himmel. Gott sagt, komm herein zu meinem Freudenfest. Er spricht hier von der Ewigkeit. Und das ist doch mal eine super Perspektive, oder? In der Ewigkeit werden wir bei Gott sein und es wird ein Freudenfest sein. Das ist in die Jugendlichen oder in uns alle, stellt euch die schönste und beste Party deines Lebens fest und die hört nie auf. Es gibt am nächsten Tag keine Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafmangel oder was weiß ich. Es hört einfach nie auf. Oder anderen Übersetzung heißt, kommt rein in die Freude deines Herrn, in die ewige Freude, die nie im Leben nie aufhören wird. Sie wird niemals weggehen. Das ist eigentlich eine schöne Perspektive, finde ich. Lukas 15, Vers 7 sagt uns, ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ich habe mal gelesen, vor kurzem, dass ungefähr 200.000 Menschen täglich zum Glauben kommen, weltweit. 200.000 Menschen kommen täglich zum Glauben. Das fand ich, klang für mich erstmal richtig positiv, richtig, richtig viel. Und da kann ich auch verstehen, dass wenn sich der Himmel über einen Einzelnen freut und über einen Einzelnen richtig in Jubel ausbricht, dann ist das schon, glaube ich, jeden Tag Party. Dann ist das schon jeden Tag ein richtiges, richtiges Fest. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erwische mich immer wieder, dass es immer so normal ist, wenn Menschen irgendwie zum Glauben kommen. Ja, schön, freut man sich. Aber Gott sagt, hey, es ist wieder einer für die Ewigkeit in unserem Team. Und wir machen da ein richtiges Fest über jeden Einzelnen. Gottes Scope ist wesentlich größer als unserer. Wir gucken vielleicht nur über 100 Menschen hier in der Gemeinde oder bei uns in der Gemeinde oder wo auch immer. Und Gott guckt über Milliarden von Menschen. Und der Einzelne, der sich entscheidet, da wird ein Fest gemacht. Das ist unbeschreiblich. Und jetzt kommt wirklich ein sehr, 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 achso, das war der Vers, sehr, sehr schöner Vers. Und für mich ist das so, jetzt kommt so ein bisschen Schokolade für deine Seele. Zephania 3, Vers 17 sagt, Jahwe, dein Gott, ist in dir. Und das dürft ihr persönlich nehmen. Ihr dürft das richtig persönlich nehmen, was ich jetzt vorlese. Das spricht Gott wirklich zu jedem Einzelnen von euch, von uns. Jahwe, dein Gott, ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich. Gott, der Ursprung der Freude, freut sich über jeden Einzelnen von uns. Vielleicht fällt uns das auch mal schwer, wirklich anzunehmen. Vielleicht haben wir das selber auch gar nicht so im Leben erfahren, aus dem Elternhaus, wo auch immer, in unserem Umfeld. Und vielleicht fühlst du das auch nicht. Die heutige jüngere Generation sagt ganz oft so, hey, das fühle ich gerade so nicht. Und bei diesem Thema, und ganz oft geht das gar nicht um so viel Fühlen. Ich bin auch ein absoluter Gefühlsmensch und ich finde Fühlen ziemlich cool. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass gewisse Wahrheiten nicht immer gefühlt werden können, aber grundsätzlich da sind. Und so wie das, es ist eine Wahrheit. Gott freut sich über jeden Menschen. Gott ist nicht der Kontrolleur. Gott ist nicht der negative, griesgrimmige Opa oder der strenge Vorgesetzte. Gott guckt dich an und sagt, hey, ich freue mich über dich. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr positiv eingestellt dir gegenüber. Er guckt dich an und sagt, ich liebe dich. Ich finde vielleicht nicht alles gut, was du so im Leben tust und nicht jede Entscheidung würde ich genauso treffen. Aber er sagt, er guckt dich an und sagt, ich freue mich über dich. Und das ist eine Wahrheit, die dürfen wir wirklich verinnerlichen. Amen, danke. Wir haben gesehen, und es gibt noch weitaus mehr Verse in der Bibel, könnt ihr euch in der Woche wirklich mit auseinandersetzen. Wir sehen, dass Gott ein Gott der Freude ist. Ja? Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist der Ursprung der Freude und Gott ist auch ein Inspirator der Freude. Gott möchte uns inspirieren, selber Freude im Leben zu haben und Freude auszustrahlen. Und freudig den Menschen gegenüber treten und Freude in unserem Umfeld zu verteilen. Was hat das Ganze mit unserem Alltag zu tun? Oder wie kriegen wir das Ganze irgendwie so in den Alltag transportiert? Ein paar Tipps habe ich hier vielleicht schon gegeben oder vielleicht habt ihr auch schon die eine oder andere Idee aus den Bibelversen gekriegt, wie ihr das machen könnt. Aber ich habe hier auch noch mal ein paar Bibelverse und ein paar Gedanken dazu. Und anfangen möchte ich mit Sprüche 17, Vers 22. Dort heißt es, ich finde diesen Vers sehr, sehr praktisch und sehr zeitgemäß. Dort heißt es, ich meine Sprüche 17, Vers 22, müssen wir sagen, wurde nicht vor 10 Jahren geschrieben. Ne? Gleich erkläre ich warum. Der wurde ja schon viel, viel früher geschrieben. Dort heißt es, ein frohes Herz tut dem Körper wohl. Ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus. Wer sich mit Psychologie beschäftigt, landet auch irgendwann bei der positiven Psychologie. Und es gibt in der Psychologie einen ganzen Forschungszweig, der sich mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt. Und du kannst heutzutage teure Seminare buchen, gerade im Bereich Leadership, Führungskräfte, und dann werden dir ganz, ganz tolle Weisheiten gesagt. Und ganz, ganz oft hörst du gleich am Anfang, Dankbarkeit ist wichtig für dein Leben. Und dann kriegst du einen Tipp, wenn du morgens aufstehst, es gibt auch mittlerweile viele Live-Tagebücher, die man führen kann, und da findest du immer so, schreib jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Und das wird was mit deinem Mindset und mit deinem Inneren tun. Und das boomt. Du kannst ganz, ganz viel Geld zahlen für tolle Seminare, wo es sich an dieses Thema dreht. Und die Psychologie, generell die Wissenschaft, und es gibt auch viele Studien dazu, die haben ja herausgefunden, dass körperliche Ursachen und Gebrechen nicht nur was mit unserem Körper zu tun haben, sondern dass es ganzheitlich zu sehen ist, dass es viel auch vom Inneren herkommt. Und ihr nickt auch. Aber das wussten die damals schon. Das haben Schreiber der Sprüche schon aufgeschrieben, und er sagt, ein frohes Herz tut dem Körper wohl. Positive Menschen, es gibt Studien, die sagen, positive Menschen leben länger, leben gesünder. Menschen, die zuversichtlich durchs Leben gehen, haben weniger Krebs, haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das könnt ihr alles nachlesen und googeln. Hat der Schreiber der Sprüche hier schon damals aufgeschrieben. Und das ist auch wichtig, das dürfen wir auch verinnerlichen. Wir als Gemeinde, wir haben bei uns einige Werte, und ein Wert, den wir mal aufgeschrieben haben, ist, und das ist gut, dass wir den aufgeschrieben haben, weil er erinnert uns immer darum und sagt, wir sind positiv. Wir haben ein positives Mindset. Warum haben wir ein positives Mindset? Weil Gott unser Herr ist, weil Gott der Ursprung der Freude ist. Und wenn wir in Gott sind, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben und wenn wir eine lebendige Verbindung zu Gott haben, dann kann dort nur Positivität, Positives rausfließen, oder? Es ist auch logisch. Deswegen sollten wir Christen grundsätzlich positiv sein und uns nicht sonntags mühselig und beladen immer wieder zum Gottesdienst schleppen und durchs Leben laufen, als wenn wir gar keine Hoffnung haben. Und das habe ich als Kind damals sehr stark erlebt. In dem Umfeld, wo ich damals war, vielleicht wussten die Menschen das aber auch nicht besser, ich habe dort immer grimmige Menschen gesehen, die irgendwelche Gesetze, irgendwelche Regeln einhalten wollten, weil sie ein Gottesbild hatten. Ich muss diesem Gott irgendwie gerecht werden, ich muss diesem Gott irgendwie gefallen. Und vielleicht kommt irgendwann der Bus, der uns in den Himmel bringt, und ich muss bereit sein, dass ich in den Bus einsteigen darf. Welch Krampf. Aber viele Menschen laufen mit diesem Gottesbild durch die Gegend und wundern sich, warum das nicht attraktiv ist. Ich möchte alles andere als verurteilen und richten. Ich möchte uns einfach challengen, dass wir Gott als Herrn haben, den Ursprung aller Freude. Und wenn wir in Verbindung mit ihm sind, wird seine Freude durch uns durchfließen. Und unsere Aufgabe ist es, positives Mindset zu verinnerlichen und es auszustrahlen in unserer Umgebung. Weil wenn wir nicht das Licht dieser Welt sind, wer dann? Und jetzt komme ich zu Nehemia 8, Vers 10. Genau. Ja, ich vertue mich hier heute ein bisschen. Dort heißt es, und da wurde ja auch zur Begrüßung schon vorgelesen, geht nun zu eurem Festmahl, esst und trinkt, falls jemand hier so auf Diät ist, heute darfst du, esst und trinkt und gebt auch denen etwas ab, für die nichts vorbereitet ist. Heute ist ein Festtag für Jahwe, seid nicht traurig. Warum? Denn die Freude am Herrn ist euer Schutz, steht bei mir in meiner Übersetzung. Und wenn man sich dieses Wort Schutz, oder in anderen Übersetzungen ist auch Kraft und Stärke dort aufgeschrieben, dann, wenn man sich das hebräische Urwort anguckt, dann heißt es eigentlich Schutzburg. Und das fand ich richtig, richtig gut, denn die Freude am Herrn ist unsere Schutzburg. Die Freude am Herrn ist nicht ein Gefühl von Sonnenschein, wenn es mir eh gut geht und alles im Leben glatt läuft, sondern die Freude am Herrn ist meine Schutzburg. Warum brauchen wir eine Schutzburg? Wir brauchen eine Schutzburg, die uns vor Angriffen schützt. Ein Safe Space, würden wir sagen. Wir brauchen psychologische Sicherheit. Und Gott sagt, meine Freude ist diese Schutzburg. Du wohnst in meiner Freude. Meine Freude hat richtig starke Mauern. Und wenn der Feind kommt und dich angreifen will und dich platt machen will, kann er das nicht, weil du hast meine Freude. Meine Freude ist deine Schutzburg. Und dieses Bild fand ich richtig, richtig gut. Das gibt dem Ganzen nochmal eine viel, viel tiefere Kraft. Es gibt dieses Wort Bedeutung nochmal einen ganz, ganz anderen Sinn. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Freude war immer irgendwie so ein Gefühl. Freude ist gleichzeitig eine Schutzburg. Psalm 89, Vers 16 sagt, wie glücklich ist das Volk, das den Festjubel kennt. Ne, schon wieder Jubel. Ne? Ihr merkt schon, ich weiß nicht, wieso. Jubeln die Münsterländer gerne? Also, ich bin der Letzte, der da irgendwie ganz viel sagen kann. Ich bin Ostwestfale. Wir gehen zum Lachen in den Keller. Also ich wohne in Ostwestfalen. Ich bin vielleicht nicht so der typische Ostwestfale. Aber ich glaube, die Münsterlander und die Ostwestfalen, ich stelle das manchmal so fest, die sind sich sehr sympathisch. Drücken wir es mal so aus. Was ist hier mit Festjubel gemeint? Und das hat auch wieder eine tiefere Bedeutung. Die Israeliten kennen dieses Wort Festjubel. Und das geht zurück auf die Zeit, wo die Israeliten um Jericho gelaufen sind. Ne? Alle kennen diese Geschichte. Die sind da tagelang um Jericho gelaufen. Was sollten sie am siebten Tag machen? Da kamen die Flugzeuge von oben, haben die Mauern zerstört. Ne? Nein. Was sollten die dann am siebten Tag machen? Jubeln, genau. Am siebten Tag sollten die richtig, richtig lautes Getöse machen. Und das ist der Festjubel, der hier gemeint ist. Und er sagt, glücklich ist das Volk, das den Festjubel kennt. Wer ist Gottes Volk heute? Wir. Und er sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr den Festjubel kennt, weil dieser Festjubel hat das Potenzial, Mauern zu zerstören, Festungen zu zerstören, deine riesengroßen Herausforderungen im Alltag zu zerstören, Dinge, die verloren scheinen, wiederherzustellen. Und ich fand das so richtig herausfordernd, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und dachte, ja, was heißt das denn eigentlich für mich so im Alltag? Und ich habe das so, muss ich sagen, so auch aus Ostwestfale, aber natürlich immer nur, wenn ich alleine bin, das traue ich mich nicht, wenn andere dabei sind. Ich gehe ganz gerne auch mal mit dem Hund so im Wald spazieren und so. Und wenn es mal, ich habe auch durchaus sehr herausfordernde Themen in meinem Leben. Und ich habe das mal wirklich eine Zeit lang gemacht und habe gesagt, ich jubel jetzt über diesen Themen und sage, diesen Festjubel, den spreche ich jetzt über meine Situationen aus. Weil ich weiß, dass ich einen Gott der Freude habe. Ich habe einen Gott des Sieges. Und es ist nicht die Frage, ob mir Gott helfen will oder nicht, sondern ich jubel jetzt über meine Situationen. Und das ist immer das Gegenteil von dem, wonach uns zumute ist. Ne? Oft ist es ja so, wenn wir schwierige Zeiten haben, dann sind wir sehr, sehr schnell im Negativfluss. Alles so schwer, keiner sieht mich, ich bin irgendwie immer alleine mit dem ganzen Thema. Wo ist Gott eigentlich, wenn man ihn mal braucht? Und dann in dieser Situation zu sagen, ich jubel über meine Situation und ich hole mir jetzt diesen Festjubel, der damals die Mauern von Jericho hat zerstören lassen. Und den nehme ich jetzt in meinem Leben in Anspruch und sage, Gott, ich jubel darüber, dass du Herr über diese Situation bist und du wirst diese Mauern in meinem Leben zerstören. Das ist ein Kampf auf geistlicher Ebene, in der unsichtbaren Welt. Und wird oft sehr stark unterschätzt. Aber das sind die Dimensionen, in denen wir unterwegs sind. Es kommt ja ganz, ganz selten mal wirklich ein Krieger zu uns ins Haus und will gegen uns kämpfen. Also ich habe das noch nicht erlebt. Aber es sind oft diese ganz, ganz anderen Dinge in uns drin, die dann so kommen und gegen uns kämpfen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 11, ich habe euch das alles gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Er sagt, ihr habt schon einen Grund der Freude, ihr habt schon Freude in euch. Aber wenn meine Freude, Gottes Freude, in euch kommt, dann ist das Maß voll, dann habt ihr komplett, dann seid ihr komplett in meiner Freude. Dann habt ihr ein Maß erreicht, das ihr bisher noch nicht kanntet. Und er spricht ja zum Teil auch über unsere Zukunft im Himmel. Aber was ich daraus ziehen kann, ist eigentlich, dass das Beste noch vor uns liegt. Das Beste liegt immer noch vor uns. Gerade wir Christen, wir haben eine Perspektive, eine Hoffnung nach vorne. Und wir wissen, wir werden einfach die Freude, wir können jeden Tag wachsen in der Freude, in der Beziehung zu Gott. Es hat irgendwie kein Maß, kein Ende irgendwo, wo wir sagen, wir haben jetzt die Masterclass erledigt und jetzt habe ich das Zertifikat, freudiger Christ, das wird es so nicht geben. Sondern wir können wachsen, jeden Tag. Und Gott kann es immer wieder geben und sagt, das hört nicht auf, das Beste liegt noch vor uns. Und ganz praktisch, das Zusammenleben in der Gemeinde, da können wir immer wieder auch von der ersten Gemeinde lernen. Dort heißt es, Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen. Also die kamen sonntags zum Gottesdienst in diese Straße und die trafen sich in Hauskreisen, feierten das Abendmahl zusammen und alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Im alten im griechischen Altertum hatten die einen speziellen Gruß und der hieß Chai Rette. Das heißt, so, die haben sich immer begrüßt und sagen, Chai Rette. Und das heißt, freu dich. Freut euch. Ich weiß nicht, was sagt man hier so, wenn man sich so begrüßt? Guten Tag, hallo, hi. Ne? Bei uns schon ein bisschen mehr Norddeutschland. Bei uns wird auch mal Moin, Moin, Moin gesagt. Nee, Moin, Moin, erst ab Oldenburg. Also bis Oldenburg so Moin. Und ist ja auch schön. Das schafft ja auch sehr viel Nähe. Aber ich fand das ganz gut, wenn man sich mit so Wahrheiten begrüßt und sagt, hey, freut dich, freut euch. Und das hilft manchmal, einen so ein bisschen zurechtzurücken und sagen, ja, stimmt, eigentlich sollte ich mich freuen und nicht ärgern, dass ich jetzt gerade bei Prime Deals in Amazon jetzt das und das nicht bekommen habe und jetzt in große Depression verfalle. Nur mal so, man liest ja manchmal was in Büchern darüber. Galater 5, Vers 22 spricht ja auch über die Frucht des Geistes. Und eine Frucht, also ein Aspekt der Frucht des Geistes ist ja die Freude. Und wenn wir dieses Bild der Frucht haben, heißt es ja auch, die Frucht ist ja selten sofort da, sondern eine Frucht wächst. Und das soll uns allen in den Druck nehmen, wenn ihr denkt, ich muss jetzt die Freude in mir haben und ich gehe heute aus dem Gottesdienst raus und ich habe die Freude nicht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Nein, es wächst. Es wächst, es ist alles ein Prozess. Und ich entscheide mich, ob ich in diesen Prozess gehe oder nicht. Und deswegen haben wir ja auch als Christen das Evangelium. Und ihr wisst ja, was Evangelium heißt? Wisst ihr, ne? Es ist die frohe Botschaft und nicht die Drohbotschaft, wie ich mal kürzlich wohl hörte. Ja, wir lachen, aber das kann oft auch so als solches verkauft werden, sozusagen. Wenn ich so an die ersten Jahre nachdenke, in dem Umfeld, in dem ich aufwuchs, da hatte ich eher den Eindruck, dass das war eher eine Drohbotschaft. Und je nachdem, was du in deinen christlichen Überzeugungen so thematisierst, in welchen Schwerpunkt du setzt, kannst du das in diese Richtung lenken. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, in die eine oder in die andere Richtung zu denken, sondern das ganzheitlich zu sehen und immer mehr zu verstehen, wie das ganze Evangelium, das ganze Wort Gottes funktioniert und wer Gott eigentlich ist und einen Menschen in die Beziehung zu führen, in authentische Beziehungen. Der Heilige Geist wird im Alten und Neuen Testament unter anderem auch das Freudenöl genannt. Fand ich auch so schön. Das Freudenöl. Und die Funktion von Öl muss ich, glaube ich, gar nicht so viel erklären. Öl hat generell ein positives Erscheinungsbild, würde ich mal sagen. Es lässt Motoren geschmeidig laufen. Ne? Es macht beim Backen Teige noch schöner und fluffiger. Und ich fand das Bild ganz gut, dass der Heilige Geist, der ja als Unterpfand von Jesus dargelassen worden ist, dass der in unserem Alltag das Freudenöl sein möchte. Er möchte das ganze Leben geschmeidiger machen. Er möchte Sachen verbinden. Er möchte auch Spannungen lösen. Ne, man hört ja auch, ich glaube, ein Masseur freut sich auch über Öl. Kann er viel, viel besser arbeiten. Die Funktion von Öl ist generell, er salbte mich mit Öl. Ne, also ist sehr, sehr positiv. Genau, jetzt haben wir gesehen im ersten Teil Gott, was die Bibel über uns, über einen Gott der Freude sagt. Wir haben ein paar Bibelverse angeguckt, wie wir das in den Alltag transportieren können. Und jetzt zum Schluss habe ich einfach noch die Challenge. Und Gott hat uns das nicht alles offenbart, einfach so, damit wir uns jetzt einfach nur nice und cool fühlen, sondern er sagt, hey, Freude ist unser Auftrag. Und das sagt er zum Beispiel im Psalm 110, Vers 2, dient dem Herrn mit Freude. Auch im zweiten Teil des Verses kommt wieder mit Jubel vor seinem Angesicht. Ich freue mich auf den Lobpreis gleich. Dient dem Herrn mit Freude. Habt eine grundsätzliche positive Einstellung zum Leben und zu eurem Dienst. Nicht so, ich muss das jetzt hier irgendwie alles machen und ich muss jetzt irgendwie morgens die Tür aufschließen oder ich muss jetzt nach Borken zur Predigt fahren und eigentlich habe ich keinen Bock darauf, sondern dient dem Herrn mit Freude. Hey, mir geht es vielleicht gerade nicht gut. Ich lebe in einer gefallenen Welt, in einem Körper, der seine Wehwehchen hat und mir geht es nicht gut, aber grundsätzlich bin ich innen drin positiv eingestellt und ich habe die Freude in mir und ich diene Gott, dem Herrn. Psalm 81, Vers 2 sagt, freut euch über Gott, unsere Stärke. Und im zweiten Teil wieder, jubelt, ihr merkt schon heute, jubelt dem Gott Jakobs zu. Freut euch über Gott, unsere Stärke, unsere Schutzburg. Und Römer 12, Vers 12, sinngemäß, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft im Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. Und das ist aktueller denn je, gerade in den schwierigen Zeiten. Und vielleicht denkt der eine oder andere, was erzählst du hier so viel über Freude? Siehst du die Welt nicht? Guckst du keine Nachrichten? Und ich sage, ja doch, gerade jetzt. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, sich der Freude des Herrn bewusst zu machen, dass wir in der Schutzburg leben, dass Gott alles in Kontrolle hat. Wir freuen uns, wer Gott ist. Wir leben hier noch in sehr, 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 sehr sicherem Umfeld. Aber wenn wir jetzt noch ein paar 4 Flugstunden weitergucken in den Nahen Osten, dann glaube ich, haben die viel, viel, viel mehr ein Thema damit. Und dennoch wissen wir, auch in den schweren Zeiten, auch wenn wir in Bedrängnis oder wie auch immer kommen, dann wissen wir, egal was uns passiert, wir sind in Gott sicher. Wir haben eine Perspektive auf die Ewigkeit. Bei uns ist nicht die Frage, ob wir gewinnen oder verlieren werden. Bei uns ist nicht die Frage, wenn der Bus kommt, um dann bei dem Bild zu bleiben, ob wir da einsteigen dürfen oder nicht. Wenn wir wiedergeboren sind, dann werden wir bei Gott sein. Und das ist unsere Schutzburg. Deswegen freuen wir uns, weil wir Hoffnung haben. Wenn wir Christen keine Hoffnung haben und diese Hoffnung nicht weitergeben, habe ich vorhin schon gesagt, dann wer denn? Und Menschen suchen nach Hoffnung, Menschen suchen nach Antworten, Menschen suchen nach Perspektive. 1. Thessalonicher 5, Vers 16 heißt, freut euch nur am Sonntag. Ah nee, da steht was ganz anderes. Freut euch, lass uns das mal zusammenlesen. Freut euch, was heißt denn das? Das ist so Utopie, oder? Freut euch alle Zeit. Das heißt auch, freut euch nicht über alles, sondern freut euch in allem. Und ein Freund von mir, seine Frau war vor vielen Jahren an Brustkrebs erkrankt und er war für mich ein sehr, sehr großes Vorbild in der Zeit. Große Hoffnungslosigkeit, kleine Kinder, noch unter 5 damals, ein Paar in der Blüte des Lebens und der war so positiv und irgendwann sagte ich zu ihm, ich sage, Ralf, was ist denn das bei dir? Ich meine, woher nimmst du das? Und dann sagt er, dieser Bibelvers, freut euch nicht über alles. Ich freue mich gar nicht über die Situation, die hier ist. Da hadere ich richtig mit, aber ich freue mich in dieser Situation, weil ich weiß, dass Gott alles in Kontrolle hat und dass Gott auch meine Frau heilen kann, dass Gott die Dinge auch auf den Weg bringen kann. Und das Ganze war vor 15 Jahren. Es ist alles sehr, sehr gut gegangen. Das war für mich nochmal ein richtiger Gamechanger, wo ich dachte, ja, ich habe den Vers lange Zeit so verstanden, freut euch irgendwie über alles. Nein, ich brauche mich nicht über alles freuen, aber ich darf in jeder Situation dankbar sein und mich in jeder Situation freuen. Und freuen, ihr Lieben, ist keine Aktion, ist kein Verhalten, sondern Freude darf in unserer DNA verankert sein. Freude soll in uns sein, soll sehr, sehr tief in uns verankert sein. Kein Verhalten. Weil Verhalten können wir immer ändern und Verhalten ist so abhängig von äußeren Einflüssen. So, ich komme jetzt zum Schluss und habe 3 Punkte, die wir jetzt ganz konkret in die nächste Woche mit reinnehmen dürfen. Und zwar, erkenne, dass Gott der Grund deiner Freude ist. Und das ist der Schlüssel über alles. nicht dein Partner, nicht dein Job, nicht das, was du besitzt, nicht das, worauf du dich jetzt vielleicht freust, auf den Urlaub oder was sollte der Grund deiner Freude sein. Du darfst dich darüber freuen, aber erkenne, dass Gott der Grund deiner Freude ist. Und wenn das so nicht ist, dann mach dich bitte auf die Suche. Weil er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Also es ist nicht die Frage, ob du finden wirst, sondern nur wann. Wenn du einen guten Job hast, dann hat Gott dir den gegeben und Gott hat es ermöglicht. Wenn du eine tolle Familie hast, dann hat Gott das so geführt. Wenn du bei Amazon Prime dein Schnäppchen des Lebens geschlagen hast, dann hat Gott deine Augen dahin gelenkt. Gott ist derjenige, der der Ursprung, der Grund deiner Freude ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist das Leben viel, viel bunter. Noch so ein Punkt, der mit Arbeit zu tun hat. Entscheide dich zur Freude. Gott erwartet schon von uns, dass wir Entscheidungen im Leben treffen. Und zwar erwartet Gott, dass wir Entscheidungen treffen, die mit ihm und seinem Wort im Einklang stehen. Das wünscht er sich und das erwartet er von uns auch. Und wenn wir das nicht tun, nochmal, ist ja keiner, der mit dem Hammer kommt und sagt, ha, habe ich dir doch gesagt, du taugst nichts. Sondern dann sagt er, okay, dann drehen wir nochmal eine Runde. Aber das erwartet Gott von uns. Und die größte Entscheidung, die wir im Alltag oft haben, ist, sich zu entscheiden, sich zu freuen. Nochmal, die Freude ist immer da. Gott ist immer da. Gott ist der Ursprung der Freude. Und ich und du entscheidest, inwieweit diese Freude in deinem Leben freigesetzt wird. Seid ihr dabei mir? Du entscheidest über das Maß der Freude in deinem Alltag. Und wenn du das nicht alleine kannst, gar kein Problem. Such dir einen Mentor, eine Mentorin, such dir Menschen, die dir helfen. Wenn du in Situationen bist, wo du vielleicht auch so depressiv erkrankt bist oder kennt vielleicht Menschen, die das vielleicht auch gar nicht mehr können, dann müssen wir uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig da helfen und dass wir diese Entscheidung irgendwann gut treffen können. Oder wenn es dann die Entscheidung ist, ich mache mich jetzt auf den Weg, die Freude wiederzufinden. Und der letzte Punkt ist, widerstehe allem, was dir die Freude nehmen will. Ganz wichtig, widerstehe allem, was dir die Freude nehmen will. Achte ganz besonders auf dein Umfeld. Wer hat welchen Einfluss in deinem Leben? Wo bewegst du dich? Nicht umsonst heißt es in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behütet euer Herz. Denn aus dem Herz entspringt alles Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mit wem gebe ich mich ab? Wer hat Sprachrecht in meinem Leben? Was lasse ich in meinen Kopf und mein Herz auch rein? Ist es mehr das Wort Gottes? Ist es mehr Netflix? Ist es mehr Sport oder so? Ich bin da der Letzte, der da irgendwie jetzt irgendwie auf jemanden gucken könnte. Aber es ist eine Challenge von uns. Und wir haben die Aufgabe, allem zu widerstehen. Die Freude ist die Schutzburg. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, meine Kraft und meine Schutzburg. Amen. Amen. Amen.